Nur 25 Jahre nach der Hyperinflation 1923 kommt es zur nächsten großen Systemumstellung für die Deutschen. Hör weiter, wenn du wissen möchtest, was es damit auf sich hatte.
Glücklich trotz Geld. Der Podcast für bessere Finanzentscheidungen. Von und mit Matthias Böttcher. Gute Finanzen sind gut für dein Leben.
Ja, moin, da bist du wieder. Ich freue mich darüber. Hallo, hallo. 1923 versank das Land, also die Weimarer Republik, in ihrer Hyperinflation. Die erste große Krise der jungen Republik war da und sie endete dann mit der Einführung einer neuen Währung, der Reichsmark, und die Menschen, die vorher Geld gespart hatten, ja, wurden auf diese Art und Weise kalt oder auch heiß enteignet. Dann kam die dunkle Zeit des Dritten Reiches. Die Nazis regierten dieses Land und führten fürchterliche Kriege und brachten viele, viele Menschen um. Naja, und das endete dann bekanntermaßen 1945 und Deutschland lag in Schutt und Asche. Diese Phase der deutschen Geschichte war bereits stark geprägt vom internationalen Kalten Krieg. Also es war längst nicht mehr so, dass die vier Siegermächte sich irgendwie noch einig waren und grün waren, sondern es wurden längst globale Konflikte zwischen den Sowjets damals und den USA vor allem als Kontrahenten auf deutschem Boden dann auch politisch ausgelebt. So entstand die sowjetische Besatzungszone, aus der dann später die DDR wurde. Und die drei westlichen Alliierten, die wir heute als westliche Alliierte bezeichnen würden, gründeten erst die Bi, dann die Trizone und daraus wurde dann später die Bundesrepublik Deutschland. Das ist aber eine andere Geschichte, die an einer anderen Stelle erzählt werden soll. Nun, währungstechnisch oder währungspolitisch gab es die ersten Jahre nach dem Krieg im Grunde kein Geldsystem mehr. In Deutschland gab es Bezugsscheine, die alliierten Kontrollräte oder der alliierte Kontrollrat regelte die Versorgung der Bevölkerung und es gab im Grunde auch nichts. Also ich höre heute auch noch tatsächlich meine Eltern sagen, wir hatten ja nichts. Also das war eine schlimme Zeit, das war sehr dunkel. Gleichwohl hat man es irgendwie wohl geschafft, dass die allergrößte Hungersnot und so weiter im Vergleich zu den Folgen des Ersten Weltkriegs auf diese Art und Weise, insbesondere mit sogenannter Hilfe der Amerikaner, wohl nicht stattgefunden hat, nach allem, was man mir so erzählt hat. Es waren aber schlimme Zeiten. Und Gleichwohl war es dann irgendwann an der Zeit, wieder ein Währungssystem einzuführen. Und so wurde dann unter starker Führung der Amerikaner im Juni 1948 in einer Nacht- und Nebelaktion die neue D-Mark eingeführt. Also die Reichsmark wurde für ungültig erklärt. Es gab auch nichts mehr zu kaufen, weil kein Händler war mehr bereit, irgendwie seine Waren gegen dieses wertlose Zeug irgendwie zu verkaufen. Und die Hauptwährung in dieser Phase vor der Einführung der D-Mark waren Zigaretten. Ja, also Menschen sind dann sehr, sehr findig, wenn sie dann das Vertrauen in Papiergeld oder Buchgeld oder digitales Geld verloren haben, dann nimmt man was anderes. Und in dem Fall waren es halt Zigaretten. Nun, 1948 war es dann soweit und ein Gesetz zur Einführung der neuen Währung wurde beschlossen und unter starker Kontrolle wiederum der westlichen Alliierten gab es dann hier im Juni auf einmal die D-Mark. Das war eine geheime Aktion, damit es nicht zu irgendwelchen Verzerrungen im Vorfeld kam. Ja, und dann kam der sogenannte Schaufenstereffekt und am Montag nach der sonntäglichen Einführung waren die Schaufenster wieder gefüllt. Oh Wunder, nicht? Also neue Währung, neues Vertrauen und schon ging das alles wieder los. Und das Phänomenale war dann in Westdeutschland, dass wohl auch tatsächlich von jetzt auf gleich die gesamte Produktion wieder ansprang und im Grunde ging es komplett wieder los. Also die Menschen wurden wieder ihre fleißigen Arbeiter, die sie auch vorher waren und fingen dann an, wie Deutsche das so tun und vielleicht viele, viele Menschen auf dieser Welt, sich nach der Decke zu strecken und hart und fleißig dieses Land, das ja nun in Schutt und Asche lag, wieder aufzubauen und für ihren eigenen Wohlstand durch harte Arbeit zu sorgen. In unserem Kontext ist jetzt interessant, dass wiederum die Menschen, die jetzt noch Reichsmark gespart hatten, einen gigantischen Teil ihres Vermögens erneut verloren haben. Also es wurde nicht 1:1 getauscht, dann wäre die ganze Währungsreform ja auch Unsinn gewesen, sondern jeder bekam am Anfang, ich glaube für 40 Mark, für 40 Reichsmark bekam jeder Mensch irgendwie auch 40 D-Mark ausgezahlt Und alles, was darüber hinaus auf Sparkonten lag und so weiter, wurde in teilweise dramatischen Abwertungen umgetauscht. Also 10 zu 1 und später 100 zu 6,5 und sowas habe ich mal gelesen. Also Menschen, die dann Geld hatten, haben es verloren. Nicht? Wir fingen alle wieder bei Null an. Und dann war der verschuldete Staat, denn auch Deutschland lag ja nicht nur in Schutt und Asche, sondern war natürlich auch durch die Rüstung des dunklen Zweiten Weltkriegs natürlich auch hochgradig verschuldet. Der wurde dann wieder entschuldet auf diese Art und Weise, jedenfalls ein gutes Stück weit. Das Spiel kennen wir ja schon. Also so, parallel dazu hat man allerdings in der Erfahrung der Hyperinflation 1923 dann die unabhängige Bank deutscher Länder, und ich bin da sehr vorsichtig, auch per Gesetz gegründet, die dann später 1957 durch die Deutsche Bundesbank als Zentralbank abgelöst wurde. Die Bank deutscher Länder, also ihr Vorläufer, war letztlich, sollte die Preisstabilität sicherstellen. Man hatte von der Inflation gelernt und wollte das auf jeden Fall wieder vermeiden. Und wir erinnern uns an unsere urzeitliche Muschelfamilie, Siedlung, ja, mit Bronze oder Muscheln, wie auch immer. Die Herrscherfamilie hatte Macht über das Geld und das war eigentlich bis zu dem Zeitpunkt auch unbestritten so. In dem Fall ist die Herrscherfamilie halt die Regierung oder der Kaiser oder was auch immer da gerade mal umgesessen hat. Naja, und dann sollte eben jetzt hier eine unabhängige Zentralbank und sie war am Anfang, also die Bank deutscher Länder war am Anfang wohl nur den Alliierten irgendwie zum Bericht verpflichtet, also die kontrollierten dieses Institut nach dem Vorbild der amerikanischen Federal Reserve, also es ist eine sehr stark amerikanische Handschrift, was da alles passiert war. Und die Bundesbank dann eben gilt auch als unabhängig. So. Und das Spannende ist halt allerdings, dass die Spitzenköpfe, insbesondere der Bundesbankpräsident und so weiter, von gewählten Politikern dann mehr oder weniger eingesetzt werden. Also sie erfahren auch keine Kontrolle. Sie können zwar weisungsungebunden dem Vernehmen nach irgendwie die Preisstabilität sicherstellen, das sollen sie zumindest. Und auf der anderen Seite ist es allerdings so, dass sie jetzt ja irgendwie nicht vom Volk gewählt werden oder so, sondern eingesetzt werden. Also ob das so richtig unabhängig ist, weiß ich nicht. Ich denke, da kann man einfach mal drüber nachdenken. Mach das einmal, wenn du Lust hast, denk da einfach mal selbst drüber nach. Wie dem auch sei, jedenfalls hat es echt gut funktioniert. Also die D-Mark war sofort voller Vertrauen. Das Volk hat gesagt, das machen wir. Und war froh, die Reichsmark los zu sein. Vielleicht war man auch so ein bisschen froh, alles, was mit dem Wort Reich zu tun hatte, in dem Zusammenhang los zu sein. War ja auch so ein bisschen das Thema, es kam ja so ein bisschen hoch, oder was heißt so ein bisschen, es kam natürlich dann noch zutage, was im Reich, also im Dritten Reich, angerichtet wurde. Und davon wollten sich natürlich auch viele Menschen freisprechen und keine Schuld übernehmen und so weiter. Also ich glaube, die Menschen waren einfach alle froh, alles rund um Begriffe wie Reich und Führer dann ein für alle mal loszuwerden. Ja, also das sollte ein Neuanfang sein. Und man muss auch sagen, das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Ja, und entstand also, das gilt heute so ein bisschen bei einigen Historikern als der Beginn des Wirtschaftswunders in den 50er Jahren. Also die deutsche Wirtschaft explodierte regelrecht und erholte sich rasend schnell, was die Industrieproduktion und so weiter anging. Also das war schon wundersam. Da sehen wir auch, welche Kraft in Währung stecken kann, gerade in der Aufbruchsstimmung, gerade zu Beginn. Nicht? Und wenn sie dann im späteren Verlauf womöglich verwässert durch Geldmengenpolitik, die dann eben vielleicht doch nicht ganz so preisstabil ist, vielleicht beobachten wir das jetzt auch gerade. Ich weiß es noch nicht, wir alle wissen es noch nicht. Ich habe nach wie vor die These, dass es nicht nur die Energiepreise sind, sondern ich persönlich, das ist meine Welt, will ich an dieser Stelle deutlich betonen, sehe nicht nur bei Energiepreisen erhebliche Anpassungen. Nur aktuell sind wir alle sehr, sehr in Pandemie-Gedanken und vielleicht kriegen viele von uns, die es sonst mitbekommen hätten, gar nicht mit, was da eigentlich die letzten Jahre so und auch vor allem Monate so passiert ist mit den Preissteigerungen. Gut, wie dem auch sei, auf jeden Fall war es wieder so, dass die Deutschen ein Währungstrauma hatten. Also nur 25 Jahre nach der Hyperinflation mit Enteignung kam es zur Währungsreform mit Enteignung und auch die nächste Generation hat dann ihr Währungstrauma. Und 1989 beim späteren Mauerfall, das ist ja nun auch nicht so weit weg, also jetzt muss ich gerade mal rechnen, also 41 Jahre später, etwas mehr als eine Generation, kam wieder eine Umstellung. Das war jetzt sicherlich kein Währungstrauma, aber wieder eine Veränderung in der Währungsstruktur. Und so hat sich in meiner Welt eine Geldkultur entwickelt in unserem Land, die historisch stark von Veränderungen und Verlustängsten geprägt ist. Also was ich halt wahrnehme in meinen weit mehr als 20 Jahren in diesem Beruf, ist, dass meine deutschen Gesprächspartner ja unglaubliche Ängste haben an mancher Stelle, irgendwas zu verlieren. Und da wird eben auch eine Währungsreform gern mal mit vorübergehenden Aktienmarktbewegungen oder so verwechselt. Ja, es darf auf keinen Fall irgendwie runtergehen. So, es kommen offensichtlich sofort irgendwelche Angstprogramme zutage, die dann irgendwie auch mutige Entscheidungen komplett blockieren. Zumindest ist das eine These, die ich für valide halte, weil ich das Verhalten dementsprechend immer wieder beobachte. Also prüf dich doch mal selbst an dieser Stelle. Was hast du früher in Kindheit über die Währungsreform gehört oder was haben, wenn du schon etwas älter bist, oder was weißt du noch von der Währungsreform und welche Glaubenssätze und Vorannahmen hast du in deinem Elternhaus rund um Finanzen und Geld jetzt in diesem Zusammenhang? Wir sind jetzt ja nun wirklich bei der jüngsten deutschen Geschichte oder jüngeren deutschen Geschichte und da werden eben auch solche Ängste tradiert und vererbt und das mag bis heute Einfluss auf deine Entscheidung haben. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du dir diese Entscheidung in diesem Kontext nochmal bewusst machst, dass du dann vielleicht auch zu anderen Entscheidungen kommen könntest, in dem dieser automatisierte Angstprozess gar nicht mehr so loslaufen kann. Ja, liebe Leute, wir sind am Weihnachtstag angekommen. Ich wünsche euch allen ganz, ganz tolle Weihnachten. Guten Rutsch noch nicht, weil es wird natürlich auch nächste Woche noch eine Folge Glücklich trotz Geld geben. Also hab besinnliche Tage, mach dir keine Gedanken um Geld, das ist alles gut, es gibt Wichtigeres und es ist trotzdem irgendwie bedeutsam. Also bleib gesund, frohe Weihnachten und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Das war Glücklich trotz Geld, der Podcast für bessere Finanzentscheidungen. Produktion und Redaktion Matthias Böttcher. Glücklich trotz Geld wird gesponsert von Timabo Finanzen. Weitere Informationen unter timabo.de. Alle Rechte an diesem Podcast liegen beim Autor. Gute Finanzen sind gut für dein Leben.